Ja, es geht um Glauben, wie wir gesehen haben. Und letzte Woche ist es auch um Glauben gegangen. Wisst ihr noch das Thema von letzter Woche? Ja, da tut jemand drauf mitnotieren. Das ist der Vorteil, wenn man mitschreibt. Stimmt, wir haben einen Gastprediger da gehabt, den Hans-Peter. Und der hat den ersten Teil von Kapitel 11 aus Johannes behandelt. Die ersten 45 Verse. Und ich werde da heute fortsetzen, oder die ersten 46 Verse, und ich werde heute die restlichen 10, 11 Verse durchgehen mit euch. Es ging also um die Auferweckung des Lazarus. Lazarus war krank. Jesus wurde Bescheid gegeben. Er hat das Anliegen gehört. Aber wie war seine Reaktion? Er ist nicht sofort losgegangen, sondern hat noch Zeit lang gewartet und ist erst später dann in das Örtchen von Lazarus bzw. seinen Schwestern gegangen dann. Der Grund, warum er nicht sofort gegangen ist, das finden wir auch in Kapitel 11. Er sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus hat also ganz genau gewusst, was er tut, und Jesus kennt da die Zeiten und Zeitpunkte, wann es am besten ist, zu gehen, zu warten und zu handeln. Jesus war nicht sofort dort, obwohl er hätte können. Jesus wollte, dass die Menschen glauben. Er wollte ein großes Wunder tun und er wollte, dass dadurch Gott verherrlicht wird und die Menschen um dieses großen Wunders willen an ihn und an Gott, den Vater, glauben. Er sagt dann auch am Ende: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Und der Hans-Peter hat es dann auch ganz persönlich gemacht letzte Woche. Er hat es auch an uns gerichtet. Ja, glaubst du das? Glauben wir das? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das ist ganz etwas Persönliches. Jesus möchte unser Vertrauen haben, dass wir ganz persönlich an ihn glauben. So wie wir das jetzt auch in dem Zeugnis gehört haben, da ist jemand, der hat schon einen gewissen Anfang im Glauben gemacht. Er hat gebetet, er hat etwas ausprobiert. Und das ist auch das, was Glaube ist. Man setzt sich in ein Boot rein und schaut, ob dieser Glaube trägt. Ja. Und wie wir das jetzt im Zeugnis gehört haben, jemand hat schon Erfahrung gemacht, aber er glaubt noch nicht existenziell an Jesus. Aber er ist schon den ersten Schritt gegangen. Und wir dürfen guter Hoffnung sein, dass die weiteren Schritte dann folgen werden. So viel zum Predigtext von letzter Woche. Das dürfen wir auch für uns mitnehmen. Jesus möchte auch unser Vertrauen haben. So, jetzt lese ich kurz einmal den Text. Ich lese jetzt nochmal ab Vers 45, dass wir da ein bisschen den Übergang haben. Johannes 11, 45 bis 57. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die Hohenpriester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen: Was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben, und die Römer werden kommen und unsere Stadt wie auch unsere Nation wegnehmen. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr Hohepriester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte. Und nicht für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Von jenem Tag an ratschlagten sie nun, um ihn zu töten. Jesus ging nun nicht mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern ging von dort hinweg in die Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt mit Namen Ephraim. Und dort verweilte er mit den Jüngern. Es war aber nahe das Passa der Juden, und viele gingen aus dem Land hinauf nach Jerusalem vor dem Passa, um sich zu reinigen. Sie suchten nun Jesus und sprachen, als sie im Tempel standen, untereinander: Was meint ihr? Wird er nicht zu dem Fest kommen? Es hatten aber die Hohenpriester und die Pharisäer Befehl gegeben, wenn jemand wisse, wo er sei, dass er es anzeigen solle, damit sie ihn griffen. Jesus hat also gerade dieses riesengroße Wunder getan. Er hat einen Menschen aus den Toten auferweckt. Jeder hätte total happy sein müssen über dieses großartige Wunder, oder? Auferstehung ist ja nicht etwas, was täglich passiert. Stellt euch vor, der Lazarus, ganz bildhaft, der Stein wird weggerollt und er kommt raus aus dem Grab, nur die weißen Binden umwickelt, kommt er raus, ähnlich wie in einem Zombie-Film, oder? Kann man sich gar nicht vorstellen. Und Jesus sagt das sofort, man soll die Binden runternehmen. Was wäre sonst passiert? Sonst wäre er dann auch wieder gestorben, ja, wenn einer keine Luft kriegt. Das heißt, das Wunder ist getan, aber jetzt muss man dann auch weiter handeln. Viele waren auch total begeistert von diesem Wunder, und wir lesen auch, viele glaubten, Vers 45, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was sie getan hatte, glaubten an ihn. Das ist genau das, was Jesus wollte. Er wollte, dass ein Wunder passiert, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird und dass um dieses Wunders willen Menschen anfangen, an Jesus zu glauben. Viele haben geglaubt, viele von den Juden. Nur die Pharisäer, wie haben die reagiert? Die waren stinkesauer. Sie sind so sauer, dass sie sagen, wir müssen da jetzt was tun, und sie versammeln den Hohen Rat. Das können wir nicht so lassen. Sie sagen, sie beratschlagen dann uns und sie fragen dann in Vers 47, was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben. Da haben wir die eine Gruppe, die hochbegeistert ist von diesem Wunder und die an Jesus glauben. Dann haben wir da eine andere Gruppe, die das total kritisch betrachten, die sich überhaupt nicht über dieses Wunder freuen, sondern die sagen, wir müssen diesem Jesus Einhalt gebieten, wir müssen ihn stoppen. Er macht zu viele Zeichen. Es sind zu viele Leute, die nicht mehr auf uns schauen, sondern die sind abgelenkt, die schauen jetzt auf diesen Jesus. Die Pharisäer waren aufgewühlt, sie waren zornig. Und was steckt hinter diesem Zorn? Eifersucht, Neid, Angst. Angst steckt da dahinter. Angst ist die Mutter des Zorns, können wir sagen. Und jedes Mal, wenn wir einen Menschen vor uns haben oder uns selber und wir zornig sind oder der Mensch zornig ist, können wir fragen, welche Angst steckt da dahinter? Angst ist die Mutter des Zorns. Der Grund der Pharisäer für ihre Reaktion ist Angst, nämlich Angst vor dem Verlust von Macht und Einfluss. Die Pharisäer haben Angst, Einfluss über das Volk zu verlieren, dass der Respekt vor ihnen nicht mehr da ist. Dieser Machteinfluss, es war ein Machtgebilde, was sie sich da zurechtgeschustert haben über Jahre und Jahrzehnte. Es gibt ja viele Werte, die wir haben so im Leben. Es gibt Beziehungswerte, wie stehe ich zu dir, wie steht der zu mir. Es gibt materielle Werte, Haus, Auto, Garten. Es gibt Statussymbole. Aber dann gibt es noch andere Werte. Und ich denke, einer der Werte, der bei Menschen ganz hoch oben angesiedelt ist, ist Macht und Einfluss. Und die Pharisäer waren gerade dabei, ihre Macht und ihren Einfluss über das Volk zu verlieren. Sie merken, es entgleitet ihnen die Situation. Zuerst haben die Menschen ganz stark auf die Pharisäer geschaut, aber jetzt kommt dieser Jesus und sie merken, wie die Flosse ihnen davonschwimmen. Jesus tut viele Zeichen, sagen sie. Das können wir nicht so lassen. Wenn wir es so lassen, dann werden viele an ihn glauben. Jetzt ist es natürlich immer leicht, mit dem Finger auf die Pharisäer zu zeigen und ihr Leben zu analysieren. Aber betrachten wir mal unser eigenes Leben. Wo haben wir in der letzten Zeit irgendwo zornig reagiert? In welcher Situation? Welche Angst verbirgt sich da vielleicht dahinter? Wo leiden wir unter Angst oder wo leiden wir unter der Angst vor Kontrollverlust? Ich habe das auch nicht gern, wenn ich die Kontrolle in meinem eigenen Leben verliere. Ich war alles gern nied- und nagelfest und ich muss da drüber stehen über den Dingen. Ich kann mich erinnern, als ich noch ein ziemlicher Führerschein-Neuling war, da war ich eines Abends bei einem Wifi-Kurs in Graz. Da war der Parkplatz bis auf einer Anhöhe. Der Kurs hat irgendwann am Nachmittag angefangen. Nach 4 Stunden war fertig und dann komme ich raus. Es war, glaube ich, im Oktober noch und hat geschneit gehabt. Ich habe nur die Sommerreifen drauf gehabt. Dann bin ich vom Parkplatz runtergefahren und dachte, ja, wird schon gut gehen. Und dann habe ich gemerkt, ich verliere die Kontrolle. Ich war auf der Bremse, aber ich bin runtergerutscht und bin ziemlich knapp an einem parkenden Auto vorbeigerutscht. Gerade nochmal gut gegangen. Aber ich habe gemerkt, ich verliere die Kontrolle, ich steige auf die Bremsen und es geht nichts mehr. Ich rutsche und ich bin nicht mehr Herr der Lage, sondern ich bin Passagier. Und ich weiß, ich bin nicht gern Passagier im Leben, ich habe gerne Dinge unter Kontrolle. Aber wie weit können wir die Dinge im Leben unter Kontrolle haben? Die Frage ist, wer hat unser Leben unter Kontrolle? Müssen wir unser Leben überhaupt unter Kontrolle haben? Oder ist da jemand größerer in unserem Leben, der die Kontrolle hat? Jesus. Also das war die feindliche Reaktion der Pharisäer. Angst, die Angst vor Kontrollverlust. Das zweite, was wir dann sehen in diesem Abschnitt, ist die Weissagung über Jesu Tod. Jetzt haben wir hier diesen Hohenpriester, den Kaiphas, und er sagt, ihr wisst nichts und ihr überlegt auch nicht. Ihr überlegt auch nicht, dass es besser ist, dass eine Person für das ganze Volk stirbt. Der Hohepriester, so erkennen wir das aus dieser Aussage, der war ein Stratege. Er betrachtet Jesus als sogenanntes Bauernopfer. Er sagt, seid doch froh, jetzt haben wir den einen und wenn wir den ausliefern, dann können wir die Römer beschwichtigen. Weil das zeigt er dann, dass wir zu den Römern stehen und wir liefern jemanden aus, der bereit ist, das Volk aufzuwiegeln. Und wenn wir ihn ausliefern, dann werden wir Ruhe haben von den Römern. Wenn wir aber nichts tun, wenn wir es so lassen, dann werden die Römer uns an den Kragen gehen. Das war ihre Angst. Und der Hohepriester sagt also quasi, überlegt mal, wenn wir Jesus opfern, dann haben wir von den Römern Ruhe. Die Aussage ist interessant. Ihr wisst nichts und überlegt auch nicht. Das wirft er ja seinen Kollegen, den anderen Pharisäern vor. Aber er checkt dabei selber nicht, dass er selber gar nicht weiß, was er da spricht. Das war nämlich eine Weissagung, es war eine prophetische Rede. Ja, Jesus wird als der eine für das Volk sterben. Allerdings nicht als Bauernopfer, das sie jetzt ausliefern, sondern Jesus wird sterben als das Lamm Gottes. Und dies aus eigenem Willen. Ich lese immer wieder gern die Verse aus Hebräer 9 vor. Ich denke, ich habe es letztens einmal in einer Predigt gelesen. Aber nachdem es auch da wieder passt, Hebräer 9, 24 bis 28. Denn der Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der Hohenpriester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht, sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Das drückt genau dieses alleinige Opfer von Jesus Christus aus. Er allein ist gestorben, und das nicht oft, sondern einmal, um Erlösung zu schaffen und den Weg zu Gott, dem Vater, frei zu machen. Ja, Jesus ist der eine, der für das Volk stirbt, aber nicht als Bauernopfer, sondern als das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt wegnimmt. Und er stirbt aus eigenem Willen heraus. Und Jesus stirbt nicht nur für die Nation Israel, sondern er stirbt auch für die zerstreuten Kinder Gottes, wie es da steht. Interessant, dass Johannes da in diesem Evangelium da diesen Blick, schon diesen universellen Blick beschreibt. Das Alte Testament und auch die anderen Evangelien sind da sehr jüdisch zentriert. Auch da merkt man schon den Blick in die Weite. Es geht nicht nur um die Errettung des Volkes Israel, um die Juden, sondern es geht auch darum, Menschen aus den Nationen zu retten. Was ja der Auftrag von Gott an das Volk Israel im Alten Testament war, ein Licht zu sein für die Nationen. Wir lesen es auch ein Kapitel davor, in Kapitel 10, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wieder aufzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Jesus stirbt nicht nur für das Volk Israel, sondern er stirbt für alle Menschen. Seine Erlösung ist offen für alle Menschen. Und wir sehen da hier in diesen Versen, was ich jetzt gerade gelesen habe, noch einen weiteren wichtigen Aspekt, den ich auch schon betont habe. Jesus lässt sein Leben. Er lässt sein Leben. Was ist die Anwendung aus diesen Versen für uns? Gott spricht durch unterschiedliche Menschen zu uns. Die müssen gar nicht gläubig sein, habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Interessantes Zeugnis vom Aderlan. Auch heute Morgen hat Gott zu uns gesprochen durch einen Moslem, der teilweise vielleicht sogar mehr Glauben hat als wir in mancherlei Situationen. Das sollte uns vielleicht nachdenklich stimmen. In diesem Fall hat Gott durch den Hohenpriester gesprochen, auch einen Ungläubigen. Vom Gesetz her zwar gläubig, aber ich glaube, er hat keine persönliche Beziehung zu Jesus gehabt. Und er spricht prophetisch. Gott hat im Alten Testament durch einen Esel gesprochen. Gott kann auch zu uns sprechen durch unseren Nachbarn, der nicht gläubig ist, und uns zurechtweisen. Es hat jetzt Situationen schon unzählige in meinem Leben gegeben, wo Gott zu mir durch meine Kinder gesprochen hat und mich von gewissen Sünden überführt hat. Gott spricht zu uns auf unzählige, vielfältige Weise. Gott spricht zu uns durch Außenstehende. Meinen jetzigen Job, den ich habe, ist auch interessant, wie das entstanden ist. Da hat Gott jemanden benutzt aus meiner Kursgruppe, der jetzt mal menschlich gesprochen sicher nicht unsere Wellenlänge ist, ja, ohne das jetzt näher auszuführen. Aber Gott hat den benutzt als Mosaiksteinchen, damit ich jetzt einen Job haben darf, der menschlich gesprochen jetzt um einiges besser ist als das davor. Ja. Gott benutzt unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Personen, um zu uns zu sprechen. Dieser Kursteilnehmer hat mich auf eine Internetplattform aufmerksam gemacht, wo er sich immer beworben hat. Und einige Monate später habe ich mich irgendwie an diese Internetplattform erinnert. Dann habe ich gedacht, jetzt schaue ich da mal drauf, schaue mal da Jobs durch, so mir nichts, dir nichts. Dann habe ich etwas entdeckt, diesen Trainerjob. Dann habe ich so eine saloppe Bewerbung hingeschrieben von 5 Minuten. Ja, und dann ist dann mehr entstanden, gell. Und bei anderen Bewerbungen, wo man sich, sage ich, vielleicht 2 Stunden überlegt, ja, wie feilt man jetzt nur die Sätze und so, und die wandern alle in den runden Ordner, nennt sich Papierkorb. Das war die Weissagung über Jesu Tod. Punkt 3 für heute, der Ratschlag, Jesus zu töten. Die Schere zwischen Jesus und den obersten Juden geht immer mehr auseinander. Der Konflikt wird immer größer und stärker. Und so ratschlagen sie, Jesus auf kurz oder lang zu töten. An dieser Stelle sei gesagt, es gibt im Leben immer 2 unterschiedliche Perspektiven. Es gibt eine menschliche Perspektive und es gibt eine göttliche Perspektive. Und ich möchte es am Leiden und am Sterben Jesu kurz verdeutlichen, indem ich diese menschliche und diese göttliche Perspektive gegenüberstelle. Menschlich betrachtet können wir sagen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben Jesus angefeindet. Aus der Perspektive Jesus können wir sagen, Jesus lässt sich anfeinden. Jesus kannte seine Feinde und er hätte sie mit einem Schlag zerschmettern können. Aber wir wissen, Jesus liebt seine Feinde. Er stellt sich ihnen auch immer wieder in Diskussionen. Hätte er sagen können, schaut, das Wetter gewinnt, ja. Aber das macht er nicht. Jesus ist nicht der arrogante Typ, sondern Jesus stellt sich auch den Pharisäern. Er spricht mit ihnen. Es hat sicher auch viele Pharisäer gegeben, die ernste Zweifel gehabt haben und die mit einem ernsten Anliegen zu Jesus gekommen sind. 2 davon kennen wir, Nikodemus und Josef von Arimathea, die gläubig waren. Und der eine von ihnen hat sich sogar nachts getroffen, um eine ernsthafte Diskussion und ein ernsthaftes Gespräch mit Jesus zu führen und ist dadurch zum Glauben an Jesus gekommen. Also Jesus wird angefeindet, aber Jesus liebt seine Feinde. Jesus wurde verraten von Judas. Was wir wissen, Jesus kannte schon längst seinen Verräter. Er bezeichnet ihn sogar offen. Er sagt zu dem einen Jünger, den Jesus liebte, ja, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, das ist er, ja. Also andere konnten es erkennen, in dem Fall der Johannes, der Jünger. Aber er sagt auch zum Judas direkt, was du tun musst, das tue ich bald, ja, beim letzten Abendmahl, und der Judas verschwindet dann und geht seinen Weg. Jesus auf der anderen Seite geht ganz gehorsam seinen Leidensweg. Das heißt, da wie es so aussieht, als würde jetzt die Kontrolle im Leben des Jesu verschwinden, wissen wir ganz genau aus Philipper 2, Jesus ging den Leidensweg bis zum Tod, ganz gehorsam, bis zum Ende. Die menschliche Perspektive dann wiederum, nach dem Verrat, Jesus wurde gefangen genommen von den Pharisäern. Aus der Sicht Jesu, Jesus lässt sich von dieser Meute gefangen nehmen. Und er ist sogar bereit, das Ohr, das der Petrus diesem Malchus getan hat, wieder zu heilen. Und er sagt, steck weg dein Schwert, das ist nicht der richtige Weg. Jesus lässt sich gefangen nehmen. Die menschliche Perspektive, Jesus wird verhört durch den Hohen Rat und durch Pilatus. Er wird hin und her geschickt. Die göttliche Seite, Jesus lässt sich von Pilatus verhören. Und er teilt diesem Pilatus eine Lektion über Macht. Pilatus versucht Jesus aufzuklären, dass er mächtig ist, und weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben oder zu kreuzigen? Jesus sagt, wenn dir diese Macht nicht von oben gegeben wäre, dann hättest du sie nicht. Ja. Was Jesus nicht macht, er demonstriert seine Macht in diesem Fall nicht. Er hätte einfach wegspazieren können und sagen, danke, schön mit dir geplaudert zu haben, Pilatus, aber ich muss jetzt meine Meter wieder gehen und muss noch ein paar Wunder tun. Hätte er ja machen können. Hat er ja auch gemacht. Nicht zu dem Zeitpunkt, aber einige Male davor schon, wo wir lesen, sie wollten ihn gefangen nehmen. Da steht einmal, er schritt durch ihre Mitte und ging einfach hin fort. Und keiner, kein einziger hat getraut, irgendwie nur Hand an ihn zu legen. Aber das war jetzt nicht der Zeitpunkt. Jesus hat gewusst, es geht jetzt dem Ende zu und er geht diesen Leidensweg gehorsam bis zum Ende. Und seine Stunde war jetzt schon fast gekommen. Und last but not least, die menschliche Perspektive, Jesus wurde gekreuzigt von den Römern. Aus göttlicher Perspektive, Jesus lässt sich kreuzigen. Er legt sein Leben nieder für seine Freunde, wie wir es in Johannes 15, 13 lesen. Und er bittet sogar um Vergebung für seine Feinde, Lukas 23, 34. Das ist höchst unorthodox. Aber darin wird die Liebe Gottes sichtbar. Also es gibt immer zwei Perspektiven, die menschliche Perspektive und die göttliche Perspektive. Und da, wo es ausschaut, wie wenn die Kontrolle verloren gegangen wäre, so sehen wir bei Jesus, er ist absolut in Kontrolle und es ist sein Weg, den er gehorsam bis zum Ende geht. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Was haben wir heute gesehen? Anlässlich der Auferweckung des Lazarus. Viele, die geglaubt haben, aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, die nicht geglaubt haben, sie reagieren ganz anders. Sie reagieren voll Angst, was sich in Zorn und Ablehnung ausdrückt. Und wir haben dann daraus entnommen, welche Ängste gibt es in unserem Leben? Die Ängste vor Kontrollverlust in unserem Leben, dass wir da mal drüber nachdenken und uns dessen bewusst sind, dass Jesus die volle Kontrolle in unserem Leben hat. Der zweite Punkt, das war so die Aussage des Hohenpriesters, wo er gesagt hat, wir haben da den einen Menschen und es ist besser, wenn dieser eine für das ganze Volk stirbt, als wie wenn das ganze Volk da in Mitleidenschaft gezogen wird durch die Römer. Und die Anwendung dazu war, ignorieren wir nicht die Stimmen anderer Menschen in unserem Leben. Manchmal ist es das Reden Gottes zu uns. Es kann manchmal ein Weckruf sein, es kann eine Warnung sein, es kann ein gutes Zureden sein, kann eine Ermutigung sein, manchmal aber auch eine Konfrontation. Gott spricht durch andere Menschen zu uns, auch durch Ungläubige. Und der dritte und letzte Punkt, Jesus starb für uns. Er wurde ganz brutal hingerichtet. Das war die menschliche Perspektive. Aber die göttliche Perspektive ist, Jesus ließ sein Leben aus Liebe für uns.